Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast heute mit dem Nummer 1 Macher. 10 Jahre lang war er beim Facebook-Konzern Meta der Mann hinter den größten Instagram-Accounts Europas. Heidi Klum, Pamela Reif, Montana Black oder Mario Götze, sie alle vertrauten ihm, wenn Reichweite und Sichtbarkeit auf dem Spiel stand. Sein offizieller Titel bei Meta, Partner Manager, Public Figures and Creators Central Europe. Inoffiziell der Boss der Influencer. Nach seinem Ausstieg jetzt gibt er hier seinen ersten Podcast und spricht offen wie nie über Macht, Algorithmus und Abhängigkeit. Hier ist er, Mr. Instagram, Daniel Kramer.
Ein guter Creator kann jemand sein, der mehrere Millionen Follower hat, der aber nichts anderes macht. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen, weil die besten Creator, die denken einen Schritt weiter, die bauen ihre Identität und bauen im Idealfall auch eigene Produkte, eigene Brands, kreieren eigene IPs darüber hinaus, um auch plattformunabhängig zu sein. Also wenn morgen Instagram nicht mehr sein sollte, aus irgendeinem Grund, dann geht bei ganz vielen das Licht aus. Dann wissen ganz viele, auch wenn die Millionen Follower haben, nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann werden natürlich die langfristig überleben, die einen Schritt über den Tellerrand rausgeschaut haben und sich neben den Plattformen, also es gibt ja nicht nur Instagram, aber neben den Social-Media-Plattformen breiter aufgestellt haben, um außerhalb der Plattform erfolgreich und eigenständig zu sein vor allen Dingen.
Over the past few days, we've been getting numerous emails from viewers complaining that they have been wrongly locked out of their Instagram, Facebook, and WhatsApp accounts for violating community standards. That's what they're being told. And leading to their frustration is they say they cannot get a hold of anyone at Meta to help them out.
Das ist heute eine Masterclass hier für alle, die verstehen wollen, wie das Instagram-Business wirklich funktioniert. Daniel Kramer war Instagram. Er kennt die Geheimnisse, er kennt die Codes, er kennt den Algorithmus. Einer der verschwiegensten Jobs der Branche. Jetzt hat er gekündigt und redet zum ersten Mal. Wir haben uns dafür im legendären Stanglwirt in Kitzbühel getroffen. Daniels Ziel heute, seine eigene Beratungskompanie aufzubauen. Jetzt aber erstmal podcasten in Tomorrow und im Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Und wenn du nach dieser Folge noch mehr willst, mehr Orientierung, mehr Struktur, mehr echte Learnings, dann ist das die perfekte Ergänzung für dich. Mein neues Tomorrow-Buch. Der Titel, der Code zum Erfolg. 115 Superstars, Weltmeister, Unternehmer und Macher verraten hier ihre ultimativen Karrierehebel. Für nur 22 Euro bekommst du 500 Seiten voller Gewinner-Moves. Jetzt vorbestellen auf Amazon und richtig Karriere machen. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow Mobilität und Inspiration für morgen.
Daniel, das kann aber nicht passieren, wenn wir jetzt diesen Podcast machen, dass wir irgendwie von Meta gesperrt werden und dass die unsere ganzen Konten blockieren, weil sie verhindern wollen, dass
das... Das kommt drauf an, was ich sage. Nein, ich reiße mich zusammen.
Ich freue mich drauf. Hey Daniel, wirklich toll, dass du hier deinen ersten Podcast gibst. Willkommen bei Tomorrow.
Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was wir heute besprechen, Tom.
Erstmal, glaube ich, haben wir hier die krasseste Kulisse, also sensationell. Wir sind hier im Stangewirt in Kitzbühel, also sensationell. Blick hier auf den wilden Kaiser.
Das muss auf jeden Fall noch reingeschnitten werden, weil das ist einmalig.
Absolut, also wirklich fantastischer Blick. Warum bist du hier? Machst du hier Urlaub? Lebst du hier oder musstest du das Land verlassen, weil du mit so vielen Geheimnissen abgereist bist?
Na, also überhaupt nicht. In Wahrheit liebe ich es hier. Es ist für mich immer ein Mix aus Arbeit und Vergnügen, wenn ich hier sein darf. Es ist einfach gigantisch, ja. Mit diesem Ort verbinden mich so viele Erinnerungen, so viele ganz tolle Momente. Und also wenn man hier keine neuen Ideen findet, wenn man hier nicht kreativ wird, wenn man hier nicht schaut, was man als nächstes machen will, dann findet man es wahrscheinlich nirgendwo anderes. Also ich durfte schon wahnsinnig viel sehen in meinem Leben, aber dieser Ort ist einfach nur magisch. Das ist irre.
Sensationell. Und lass uns gleich mal mit einem großen Learning starten, mit dem Blick. Du hast mit den krassesten Influencern zusammengearbeitet, ein Jahrzehnt lang. Was machen all die erfolgreichen Creator besser, richtiger als alle anderen, die einfach gerne erfolgreich wären, aber es nicht sind?
Also, in Wahrheit ist es so, es gibt die üblichen Tugenden, ja, die man kennt aus dem Business. Also, du bist erfolgreich, wenn du diszipliniert bist, wenn du Gas gibst, wenn du dranbleibst, diese ganzen typischen Tugenden. Und dann gibt's eben die nochmal eine Nummer besser sind, die nochmal disziplinierter sind, die nochmal sich viel mehr Gedanken machen über ihre eigene Identität und die über ihre eigene Identität raus sich immer versuchen weiterzuentwickeln, vielleicht auch manchmal neu erfinden und einfach hier nochmal einen ganz anderen Drive haben als andere. Und ich glaube, wir kennen das auch aus dem Business. Also guck dir das doch an, die Top-CEOs und die Top-Unternehmer, die sind einfach die Extrameile gehen. Und genauso ist es bei den Top-Creatern auch. Also schau dir doch mal eine Pamela Reif an. Ich glaube, jeder kennt in Deutschland die Pamela. Sie ist einer der größten, wenn nicht die größte Fitness-Creatorin der Welt. Und sie ist einfach genau bekannt dafür. Jeder, der über Pamela spricht oder auch in der Creator-Szene, der Pamela kennt, weiß, dass sie unfassbar diszipliniert ist, unfassbar schlau ist, immer mitdenkt. Und das zeichnet sich immer wie ein roter Faden durch ihre Arbeit. Und deswegen ist sie so erfolgreich.
Oh, total spannend, was du sagst. Und du hast gerade eine Formulierung benutzt, Identität. Ist das auch die Identität, dass es eben mehr ist als ein Tool, mehr ist als eine Plattform?
Also am Ende ist die Plattform einfach nur ein Vehikel, um genau das zu erreichen, was die Leute wollen. Und das ist wirklich auch sehr spannend, weil da unterscheiden sich die guten Creator. Ein guter Creator kann jemand sein, der mehrere Millionen Follower hat, ist ein guter Creator, der aber nichts anderes macht. Und ich glaube, hier unterscheiden sich auch wirklich, und hier trennt sich die Spreu vom Weizen, weil die besten Creator, die denken einen Schritt weiter, die bauen ihre Identität und bauen im Idealfall auch eigene Produkte, eigene Brands, kreieren eigene IPs darüber hinaus, um auch plattformunabhängig zu sein. Also wenn morgen Instagram nicht mehr sein sollte, aus irgendeinem Grund, wird nicht passieren, aber rein hypothetisch, dann geht bei ganz vielen das Licht aus. Dann wissen ganz viele, auch wenn die Millionen Follower haben, nicht mehr, was sie machen sollen. Und da werden natürlich die langfristig überleben, die einen Schritt über den Tellerrand rausgeschaut haben und sich neben den Plattformen, also es gibt ja nicht nur Instagram, aber neben den Social-Media-Plattformen so breiter aufgestellt haben, um außerhalb der Plattform erfolgreich und eigenständig zu sein, vor allen Dingen.
Wow, jetzt wird's total interessant. Du hast gerade was angedeutet, dass auch viele, die Millionen Follower haben, vielleicht irgendwann raus sind aus dem Business?
Also, davon bin ich sogar überzeugt. Und ich bin da auch sehr direkt. Ich habe da eine starke Meinung. Also, ich glaube wirklich, dass wenn du nur Creator bist und den ganzen Tag vor dich hin createst und im Idealfall damit groß geworden bist, dass Marken dich buchen wollen, dir immer eine E-Mail schreiben, eine DM schreiben und du nie selber einen eigenen Drive hast, sondern immer quasi nur reaktiv abarbeitest, was reinkommt, dass sich solche Leute in Zukunft wahnsinnig schwer tun werden. Und auch hier eine Anekdote. ich kenne eine Creatorin, mit der bin ich wahnsinnig gut befreundet. Die hat auch mehrere Millionen Follower. Die macht genau das. Die guckt in ihren Kalender und schaut, na, welchen Deal muss ich diese Woche machen? Und dann blockt sie sich das im Kalender, hat am Mittwoch Deadline und versucht es dann Mittwoch bis 15 Uhr gemacht zu haben. Und dann gibt's aber wieder die anderen, die sehen diese ganzen Deals als Vehikel, um zu wachsen. Und bereiten sich top vor, wenn das am Mittwoch abgegeben werden muss, ist es am Sonntag fertig, damit sie dann Montag, Dienstag, Mittwoch davor noch was ganz anderes machen können. Und auch hier, genau, das ist genau diese Identität. Und egal, und die musst du dir aufbauen, denn nur Follower allein, glaube ich, das wird nicht mehr reichen.
Du hast gerade gesagt, dass du mit der Creatorin sogar befreundet bist. Was sagst du ihr dann? Hey, du musst mehr machen, nur Creatorin zu sein, das reicht nicht mehr?
Genau, aber auch wirklich so direkt, weil ganz oft war das auch in dem Arbeitsalltag so, dass Instagram immer der Böse war. Das hört man, also es ist ja auch bekannt, und wenn man Social Media durchscrollt, dann ist immer die Plattform, der Algorithmus arbeitet gegen mich und so weiter. Und was wir den Leuten immer gesagt haben, ist, um erfolgreich zu bleiben, um erfolgreich auf der Plattform zu sein, musst du kontinuierlich posten. Du musst am Ball bleiben. Und das heißt, wir sind sogar so weit gegangen, haben gesagt, ihr müsst eigentlich jeden Tag mindestens einmal im Feed posten, um erfolgreich zu sein, relevant zu bleiben. Ich muss überlegen, ein durchschnittlicher Instagram-Nutzer oder ein normaler Instagram-Nutzer folgt im Schnitt 800 Accounts. Wenn du jetzt ein Creator bist, Tom, und du postest aber nur selber einmal die Woche und der Nutzer folgt dir zwar, aber du konkurrierst gegen 799 andere, die jeden Tag posten. Und dann ist aber da nur ein Posting von dir zwischendrin, gehst du komplett unter. Das heißt, um relevant zu bleiben, musst du wirklich jeden Tag posten, jeden Tag aktiv sein in der Story und im Feed. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die Creatorin hat einmal die Woche gepostet, weil sie hat schon ein paar Millionen Follower und die sagt, ist mir alles nicht mehr so wichtig und jetzt ist auch noch der Algorithmus gegen mich. Na logisch, wenn du den Algorithmus nicht fütterst, wenn du dem Algorithmus nicht zeigst, ich bin relevant, ich bin kreativ, ich bin der oder die Beste in dem, was ich mache, dann wirst du von der Versenkung, von der Bildfläche verschwinden.
Krass, 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 weil viele natürlich auch sagen, ich will nicht zu viel posten, ich will nicht zu viel Show-off machen und deshalb ja eher alle paar Tage mal, aber du sagst, nee, vergiss es, wenn du ja auch Business machen willst auf der Plattform, wenn du erfolgreich sein willst, dann mindestens einmal pro Tag.
Ehrlicherweise war das einer der Top 3 Fragen, die ich mal bekommen habe. Kann ich zu viel posten? Weil alle Creator sagen genau das, was du gesagt hast. Ich will ja meine Follower auch nicht nerven. Ich will denen ja auch nicht auf die Nüsse gehen. Ich will ja auch nicht langweilig werden. Aber eigentlich ist der Gedanke genau falsch. Weil die Leute folgen dir ja, um Inhalte von dir zu sehen. Das heißt, die sind ja Fans, das ist ja deine Community. Inhalte von dir zu sehen, ist ja das Relationship-Building-Tool, das du hast. Das heißt, je mehr du postest, je mehr du aktiv bist in Stories, im Feed, desto mehr haben die Leute eine Chance, dich kennenzulernen, dir zu folgen, mit dir eine Beziehung aufzubauen. Und da gibt's kein zu viel. Leute folgen dir, Tom, und deinem Podcast, weil du eine geile Arbeit und einen geilen Scheiß machst. Und deswegen Piep, ja. Sorry für den Scheiß, einen geilen Scheiß machst und deswegen viel hilft viel in dem Fall.
Du hast gerade gesagt, das ist eine der drei Top-3 Fragen. Was sind die anderen beiden Top-3 Fragen von den Influencern, die du immer gestellt bekommen hast? Eine Frage war offenbar, ja, kann ich zu viel posten? Antwort ist nein. Was sind die anderen beiden?
Also, die allergrößte Frage, und da können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil das ist eine lustige Anekdotenfrage, ist immer, wie bekomme ich den blauen Haken? Deswegen war ich Gott froh, dass man jetzt im Abo-Modell das verändert wurde, dass man Meta Verified nutzen kann. Aber das war immer diese Frage, Top 1, wahrscheinlich 100 E-Mails die Woche, dass Leute einen blauen Haken wollten und gefragt haben, wie man den bekommen kann. Und das zweite ist natürlich Wachstum. Also wie werde ich größer, wie wachse ich, wie kriege ich neue Follower, neue Audiences und wie erreiche ich mehr Leute?
Wow, dann nimm uns bitte mal da genau mit. Was ist die geheime Erfolgsformel von Instagram? Oder anders gefragt, wenn du den Instagram-Erfolg in einem Satz beschreiben müsstest, würdest, wie würdest du das machen? Was würdest du sagen?
Ich glaube, einer der Hauptgründe oder der Haupterfolgsfaktoren ist Kontinuität, also Ausdauer. Ist wahrscheinlich Ausdauer mal Zielgruppen, also seine eigene Audience kennen und wissen, wie man die bespielt und erweitert und Spaß. Also ist wahrscheinlich die eine Kombination aus den dreien. Weil wenn du als Creator keinen Spaß hast und nicht für dich wieder deine eigene Identität gefunden hast, das merkt jeder, dann bist du nicht authentisch und das versteht die Community und dann folgen sie dir auch vielleicht mal, aber entfolgen dann wieder. Und ich glaube, langfristig ist es genau das. Viel posten und ausdauernd, also am Ball bleiben, wissen, welche Zielgruppe man ansprechen will und die auch ordentlich ansprechen oder ordentlichen Content dafür machen und Spaß dabei haben.
Ist es denn wirklich noch Spaß? Weil wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja auch einfach am Ende des Tages knallhartes Business, für viele knallhartes Business geworden.
Ja, aber also der Spaß muss an erster Stelle stehen, weil wenn du keinen Spaß hast, dann machst du das auch, was du machst, vielleicht eine Zeit lang, aber irgendwann sagst du, das ist doch nicht meins, ich muss mich umschauen oder bist frustriert oder hast keine Lust mehr. Lustig, ich habe ChatGPT gefragt, wie wird man 140 Jahre alt? Ja? Und da war die Antwort, so verschiedene Faktoren, aber eine Antwort ist, wenn du nicht machst, woran du Spaß hast im Leben, minus 10 Jahre. Also hat er wohl auch einen Einfluss auf dein ganzes Leben. Deswegen, also die Creator müssen Spaß daran haben, sonst werden die sich nicht durchsetzen, werden die sich nicht ewig machen können. Und ehrlicherweise auch hier, bei vielen merkt man das. Bei vielen, die haben vielleicht ein gutes Following, die sind vielleicht recht bekannt oder recht erfolgreich, aber denen ist über die Jahre der Spaß daran vergangen. Und das merkt man auch an den Zahlen. Die wachsen nicht mehr, die sind vielleicht nicht mehr so agil, die überlegen sich nicht mehr neue Content-Formate. Und da ist auch, habe ich viele Telefonate geführt, wo die mich gefragt haben, na, was soll ich denn machen? Ich habe einfach keinen Spaß mehr dran. Und dann ist es ehrlicherweise ein ganz offener Talk, weil wenn du zu mir sagst, ich habe keinen Spaß mehr an dem Podcast, was würdest du mir empfehlen, Daniel? Dann würde ich dir auch sagen, ändere das Format, guck, ob es irgendeine neue Möglichkeit gibt, dass du wieder ein neues Feuer entfasst. Oder lauf weg, beende es, sei dankbar und mach was Neues. Und genau ist es ja mit den Creatern auch. Mit dem großen Unterschied, dass die nicht so viel Erfahrung haben wie du und ich mich gar nicht trauen würde, dir zu sagen, was du bitte machen sollst in Zukunft, sondern für die Creator sind ja alle, der Großteil ist ja eher ein Tick jünger und die sind ehrlicherweise dann auch super dankbar, wenn man denen Guidance gibt und wenn man denen ein bisschen an die Hand nimmt. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch unsere Verantwortung, die wir da hatten als Plattform.
Bitte immer her mit deinem Rat, immer her mit deinen Tipps. Ich meine, du warst Inside Meta, Inside Instagram, du warst 10 Jahre Instagram. Ich meine, niemand kennt das Business besser als du.
Also.
Mark Zuckerberg.
Es gibt ja schon, wir waren ja auch ein starkes Team. Also ich sage jetzt nicht, ich war Mr. Meta oder ich bin der. So bin ich erstens als Person nicht. So, das würde mir, also würde gar nicht zu mir passen. Und als zweitens gibt's ja auch wirklich ein wahnsinnig starkes Team, das jetzt immer noch bei Meta arbeitet, die immer noch die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens betreut und die quasi genauso Mr. oder Mrs. Instagram in Deutschland sind. Aber du hast schon recht. Also es gibt nicht viele. Also wir waren, glaube ich, als wir maximal besetzt waren vor 2-3 Jahren, 5 Leute oder so maximal. Und für zu 5 eine Region Zentraleuropa mit 34 Ländern zu managen, das war auf jeden Fall ein 24/7, 365 Tage im Jahr Job.
Oh, nimm uns bitte in diesen Job mit, weil ich glaube, man muss ihn wirklich mal erklären, weil es ist ja einfach kein alltäglicher Job, weißt du. Es war gerade bei mir Roman Weidenfeller im Podcast.
Der Liebe Grüße, mag ich sehr gerne.
Geiler Typ, absolut. Legende bei Borussia Dortmund, der war 16 Jahre im Tor und da musst du nicht erklären, was ein Torwart macht. Das weiß jeder, was ein Torwart beim Fußballspiel macht. Aber bitte, was macht ein Partnership Manager bei Meta zuständig für Public Figures und Creators?
Das Wort magst du, Public Figures.
Ne? Weil ich mich vor allen Dingen frage, wie Meta oder Instagram das definiert, ab wann bin ich eine Public Figure? Ab wann bin ich für Instagram relevant? Wann kamst du ins Spiel? Wann musstest du mit einem Creator Kontakt aufnehmen?
Also wir haben unterschieden zwischen einem Public Figure, ist eine Person, die durch traditionelle Medien oder durch traditionelle Jobs oder Athleten und so weiter bekannt wurden. Und ein Creator ist eben eine Person, die durch digitale Social Media Plattformen zum Beispiel bekannt wurde. Das war der Unterschied. So haben wir das unterschieden. Der Arbeitsalltag ist, wie du schon gesagt hast, strategischer Partnermanager. Was macht ein strategischer Partnermanager? In Wahrheit sind es drei Themen. Ja, Nummer eins, wir als Team jetzt immer noch gewesen, ich damals, Ansprechpartner für diese Leute bei Fragestellungen, Problemen, irgendwas geht nicht, ich habe ein neues Handy, weiß mein Passwort nicht mehr, kann mich nicht mehr einloggen. Also klassisch operative Arbeit. Ja. Wir waren dafür zuständig und es war quasi mein Job, dass die Leute happy sind mit der Plattform und die Plattform so nutzen können, wie sie es gewohnt sind und wie es für ihre Zwecke quasi am besten funktioniert. Das war Nummer eins. Das zweite ist, auch sehr spannend, du weißt ja, kennst dich aus mit Tech-Plattformen. Jede Tech-Plattform muss sich immer ständig weiterentwickeln. Das heißt, auch hier bei Instagram, Meta, wurden ständig, jede Woche neue Tools, neue Features released, um die Plattform bestmöglich weiterzuentwickeln. Und die Leute, mit denen wir aktiv gearbeitet haben, haben zum Beispiel die Chance gehabt, neue Features zuerst Beta zu testen. Das ist, glaube ich, ein klassisches Tech-Verhalten, nichts Außergewöhnliches. Aber dann konnten wir quasi coole Features mit den Leuten zuerst testen und die haben uns dann aktiv Feedback gegeben. Sehr cool. Und das Dritte, und das war ehrlicherweise immer so ein bisschen mein Lieblingspart des Jobs, wirst du auch gleich verstehen, warum, war, wir haben richtig coole Aktionen gemacht. Also entweder eigene Events oder mit Events gepartnert oder sind mit einer Creator Squad, haben wir es immer genannt, zu coolen Events gefahren, wie zum Beispiel zum Euroleague-Spiel in München mit 15 Top-Creatern oder zu Cannes, zu den Filmfestspielen. Und das ist natürlich cool, wenn du wirklich diese Money-Can-Buy-Erlebnisse als Plattform schaffen kannst, gemeinsam mit den Creatern. Das ist natürlich wirklich Weltklasse. Und das sind auch wirklich Momente in meinem Leben, da werde ich meinen Kindern davon erzählen.
Oh, sensationell, sensationell. Aber bitte, wann gehört man zu diesem Club der Auserwählten? Es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, Mensch, ich habe auch schon 3000 Follower bei Instagram. Ich bin noch nicht eingeladen worden, von dir oder von deinem Team zu einem krassen Event zu kommen. Wann wird man gepickt? Wann ist man auf dem Relevanzradar von Instagram? Hm.
Also das kann man wirklich gar nicht pauschalisieren. Also es gibt jetzt nicht eine Zahl, ab 1 Million Follower bekommst du einen Ansprechpartner, sondern wir waren im Team wahnsinnig stark, um neue Talente zu entdecken, um zu sehen, wer könnte wirklich ein großer Creator werden. Dann haben wir natürlich gesehen, wer nutzt denn die Plattform wirklich aktiv? Also wir haben vorher Kontinuität angesprochen. Wer ist wirklich jeden Tag online, postet Content, wer nutzt die Plattform wirklich, wie wir es den Leuten beschreiben? Und das war, ist natürlich ein starker Indikator, dass wir den Leuten, die die Plattform aktiv bespielen, auch helfen, weiterhelfen, supporten und denen Möglichkeit geben. Also wie gesagt, das ist ein wilder Mix aus verschiedenen Kriterienpunkten, aber es gibt nicht diese einzelne Followerzahl, die musst du erreichen, dann bekommst du jemanden, mit dem du dort reden kannst.
Aber wie muss ich mir das vorstellen, Daniel? Dann sitzt du da und hast wahrscheinlich so ein Office mit, ich stelle mir das so vor, mit 1000 Screens und dann siehst du, ah, hier, Heidi Klum hat das gepostet, das läuft so, Pamela Reif hat das gepostet, oh, das läuft noch nicht so gut, da muss ich mal anrufen. Und dann siehst du, ah, da postet jemand auch ganz gut, kenne ich noch gar nicht, aber den kontaktiere ich mal und dann kriege ich eine Mail von dir oder deinem Team oder von Instagram nach dem Motto, hey, ist ganz cool, was du machst, lass mal austauschen, oder wie funktioniert das?
Ja, in Wahrheit ist es, geht es wirklich tatsächlich in die Richtung. Also wir schauen natürlich, was haben die Top-Creator gemacht, wie eine Pamela, wie eine Heidi Klum, wie ein Montana Black, also auch aus allen verschiedenen Richtungen, aus allen verschiedenen Verticals. Aber es war natürlich auch unsere Aufgabe, am Ball zu bleiben und neue Trends neue New Faces zu spotten und zu erkennen. Also wir haben auch die Plattform ordentlich selbst genutzt und haben den Algorithmus uns selbst immer neue Leute vorschlagen lassen. Und natürlich, also viele der an den angehenden Top-Creatern sind natürlich auch in Managements. Und wir haben mit vielen dieser Managements aktive Arbeitsbeziehungen gehabt. Und die haben natürlich dann auch wieder ihre neue Leute vorgeschlagen. Aber ja, also es gab mit Sicherheit keine Woche, wo ich nicht einen neuen, talentierten Street-Style-Fußballer eine DM geschrieben habe, gesagt, ey, das ist wahnsinnig, ich bin Daniel von Instagram, es ist wahnsinnig cool, was du machst, bleib da am Ball und wenn du mal eine Frage hast, melde dich gern. Und das Schöne ist, und es ist fast eine Garantie, irgendwann in diesem Lebenszyklus eines Creators hat jeder mal eine Frage. Und das heißt, irgendwann kam dann jeder zurück und sagt, hey Daniel, bist du noch da? Darf ich dir nochmal die Frage stellen? Und dann fängt es an, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Das fand ich auch übrigens wahnsinnig spannend.
Oh, da kommen wir sofort 1000 Fragen. Du hast gerade gesagt, Lebenszyklus eines Creators. Wie ist der Lebenszyklus? Wie lange hält er?
Also wie lange hält er? Davon ist ja jeder selber abhängig. Aber in Wahrheit fängt es ja so an. Wenn du heute an eine Schule gehst und wenn du heute in eine Klasse gehst bei Jugendlichen und fragst, was wollt ihr werden, dann, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber dann bin ich davon überzeugt, dass über die Hälfte da drin sagt, ich will Creator werden. Das heißt, irgendwann fangen die Kids mal an, sich zu überlegen, was kann ich machen, für was kann ich stehen, oder vielleicht fangen die auch erstmal an, irgendwas Sinnloses zu posten, aber sie fangen an zu posten. Sei es auf TikTok, Snapchat, Instagram, wo auch immer. Sie fangen an, eine Social-Media-Plattform zu bespielen. Und wenn das cool ist, wenn das unique ist, wenn das ein bisschen außergewöhnlich ist oder in irgendeiner Form interessant für die Zuschauer, dann ist ja klar, dann fangen die an, neue Follower zu bekommen. Und dann sind die ja schon mal im ersten Schritt von ihrem Zyklus, sind sie schon mal drin. Weil dann denken sie, hey, ist vielleicht ganz cool, was ich mache. Leuten scheint das zu gefallen. Ich will weitermachen. Und dann fangen sie an, weiter zu überlegen. Wie könnte ich auf Trends aufspringen? Ist so das Erste, was man macht. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, das Thema Trends. Aber auf Trends aufspringen ist das Erste, was man macht, um größer zu werden, um zu wachsen. Ah ja, okay, wie kann ich mich hier positionieren? Und wenn man eine gewisse Anzahl an Followern erreicht hat, dann will man natürlich auch Geld damit verdienen. So, dann ist das nächste im Creator-Lebenszyklus, wo man sich wahrscheinlich überlegt, naja, jetzt habe ich irgendwie ein paar tausend Follower. Was kann ich jetzt tun, damit ich da mal Kohle verdiene? Und da werden automatisch die ersten DMs reinflattern auf Instagram, Kollaborations-, Partnerschaftsangebote, dann probiert man sich da mal ein bisschen aus, dann bist du schon wieder in dem nächsten Lebenszyklus. Und irgendwann bekommst du da mehr Erfahrung, wächst weiter, wirst größer und irgendwann hast du das Spiel dann verstanden und weißt ganz genau, wie du wo was machen musst, gehst zu einem Management, das hilft dir dann auch nochmal, neue Deals zu bekommen, sich weiterzuentwickeln, und das ist genau das. Oder aber, das ist ja der Best Case. Irgendwann bist du groß. Aber natürlich gibt's auch viele, die dann irgendwann nicht mehr weiter. Und die haben vielleicht irgendwie gut angefangen, haben sich vielleicht 50.000 Follower erarbeitet, weil sie coolen Content machen. Aber dann haben sie ein Plateau erreicht. Dann finden sie nichts mehr Neues. Dann folgt dann plötzlich niemand mehr. Und dann müssen sie für sich feststellen, okay, geh doch lieber studieren und mach das Creator nur noch als Hobby und nicht als Vollzeitberuf.
Jetzt kannst du ja alles verraten. Du bist jetzt ja raus. Deshalb die Frage, Mythos. Es gibt ja viele Mythen über Instagram, über Meta. Und einer ist ja auch dieses sogenannte Ghosting, ne? Dass du praktisch geghostet wirst als Account. Dass du plötzlich so auf so eine, wie nennt ihr das, so eine Shadow-Funktion also gestellt.
Shadowban ist immer das, was die Leute nennen. Genau. Bin ich geshadowbanned? Ist wahrscheinlich auch einer der Top-Fragen.
Und gibt's das Shadowbanning?
Na, offiziell gibt's das Shadowbanning nicht. Also es ist kein Meta-Ausdruck. Was man natürlich häufig sieht, ist, dass Leute nicht richtlinienkonform posten, also gegen die Instagram-Meta-Community-Guidelines verstoßen. Und wenn man gegen die Guidelines verstoßt, ist häufig dann eine Form von Abstrafung oder eine Form von Zeichen, dass gegen die Richtlinien verstoßen wurde, dass man weniger Reichweite bekommt. Und viele verbinden das dann mit einem Shadowban. Aber es wird niemand geshadowbanned, weil er alles richtig macht. Sondern du verlierst meistens Reichweite, weil du eben irgendeinen Fehler vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst gemacht hast und hast dann über einen gewissen Zeitraum einfach nicht die volle Reichweite.
Bitte, was sind das für Fehler, die man machen kann? Kannst du mal 2, 3 nennen, was so die klassischen dümmsten Fehler sind, die man machen kann auf Instagram, dass man geshadowbanned wird?
Also ich glaube, die ganze Welt weiß mittlerweile, und das darf man immer nicht sagen, ich glaube fast die ganze Welt weiß mittlerweile, dass man auf Instagram keine Nacktheit. Alles, was sexual explicit Content ist, hat auf Instagram nichts verloren, weil Instagram so familienfreundlich wie möglich sein soll. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die posten trotzdem explizite Szenen und nackte Szenen und wundern sich dann, warum sie weniger Ausspielung bekommen.
Okay, wow. Und dann heißt es sofort, dann wird die Reichweite gedrosselt. Wird die dann für immer gedrosselt oder nur eine gewisse Zeit und dann hast du eine zweite Chance? Gibt es eine zweite Chance bei Instagram? Was kann man tun, um zu sagen, sorry, ich habe es einmal gemacht, passiert mir nicht wieder?
Also es gibt da verschiedene Zeitblöcke, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die waren, aber du wirst nicht, es kommt immer, glaube ich, darauf an, was du am Ende machst, aber du wirst nie, wenn du mal aus Versehen einen Fehler machst, langfristig dafür abgestraft, sondern bekommst halt verschiedene Verwarnstufen quasi, ja? Aber am besten ist es trotzdem immer, wenn man sich an die Community Guidelines hält, dann hat man damit gar keinen Stress und kann die Plattform so nutzen, wie es einem für einen selber am allerbesten ist.
Mythos 2 ist natürlich dein wahrscheinlich wichtigster Kollege gewesen, der Algorithmus. Wie bitte steuert ihr den? Gebt ihr Leuten, wo ihr sagt, oh, die sind wichtig für uns, die sind toll für uns, du hast ja gerade beschrieben, mit wem ihr gerne zusammenarbeitet, kriegen die von euch so ein Algorithmus-Boosting, dass sie nach oben schießen?
Nee, sowas gibt's nicht. Also, wie funktioniert so eine Social-Media-Plattform? Es ist ein dynamisches Ökosystem. Ohne Content funktioniert es nicht. Ohne einen Algorithmus, der im Idealfall guten Content skalieren lässt, schlechten Content oder Content, der nicht so relevant ist, vielleicht nicht skalieren lässt oder eben weniger Ausspielung bekommt. Es muss ja ein Zusammenspiel sein. Und genauso ist es einfach. Ich gehe davon aus, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber gefühlt würde ich auch sagen, auch hier gilt wieder die Pareto-Regel, 80-20. Also vermutlich wird 80% des Contents, das konsumiert wird, von 20% der Leute erstellt. Und wenn jemand kreativ ist, guten Content auf die Plattform bringt und das langfristig macht, wird diese Person mehr Ausspielung bekommen und vom Algorithmus bevorzugt werden. Ist immer ein Zusammenspiel in so einem Ökosystem.
Sorry, dass ich da nochmal nachbohre, aber das bedeutet wirklich, wenn man sich diese Mega-Accounts anschaut, von, nehmen wir eine Heidi Klum, nehmen wir Pamela Reif, weil du sie erwähnt hast, nehmen wir Montana Black, die sind wirklich nur so erfolgreich, weil sie so unfassbar kreativ sind und so unfassbar viel richtig machen. Die sind nicht deshalb so erfolgreich, weil ihr dann auch ein paar Türen oder Schleusen aufgemacht habt bei Insta, um zu sagen, okay, wir schieben euch so ein bisschen auf so einen Highway.
Also wenn du das ansprichst mit einer Heidi Klum oder mit einem Montana Black oder wenn man auch irgendeinen Fußballer Mario Götze und so weiter nimmt, die sind ja nicht erfolgreich, wieder Thema Public Figures, die sind ja nicht erfolgreich wegen Instagram. Die sind ja erfolgreich, weil sie aus der traditionellen Welt irgendwas besser können, schlauer sind, schöner sind, wie auch immer als andere und sind deswegen erfolgreich und nutzen dann Instagram als Vehikel. Die Creator, die Topstars wurden, haben sich das auch erarbeitet, weil bei den allermeisten, wenn du ein paar Millionen Follower hast, dann machst du irgendwas besser als andere, dann bist du kreativer als andere, dann hast du irgendein Talent, das andere nicht haben und deswegen hast du so viele Follower. Und die Plattform hat nie, so es gab keinen Button, wo man draufklicken konnte und jemand Reichweite. Das ist alles dieses Ökosystem. Das ist der Zusammenspiel zwischen Content und dem Algorithmus.
Bevor wir da gleich noch in die Details gehen, du hast noch eine Sache gesagt, die ganz spannend ist, wenn Sachen trenden und man auf Trends geht. Was heißt das, wenn du das sagst? Da sind Trends und offenbar lohnt es sich, wenn man auf Trends geht.
Genau, also auf jeder Plattform, egal ob TikTok, Instagram, gibt es verschiedene Trends, die ins Leben kommen und die dann andere nachmachen. Ja, also gibt mal diese Ice Bucket Challenge, um eine der größeren von ein paar Jahren nochmal aufzugreifen. Und da hat dann dieser Trend hat dann plötzlich jeder nachgemacht. Und das hat dazu beigetragen, dass dann die Leute dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Wenn du mich jetzt fragst, sollen Creator Trends nutzen, um relevant zu bleiben, dann würde ich sagen, bedingt. Also du kannst mal einen Trend machen, weil es alle machen, aber eigentlich musst du ja der sein, der den Trend ins Leben ruft, weil dann bist du quasi der Vorausreiter und dann bist du der Kreative, der das erschaffen hat und nicht der bei dem es plötzlich alle nachmachen.
Also beispielsweise Dubai-Schokolade war ja irgendwann der totale Irrsinn, dass alle durchgedreht sind. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, schon wieder vergessen oder aufgegessen. Aber das war ja so ein Thema, wo plötzlich so ein Video kam und das ging so durch die Decke und plötzlich wollten alle nur noch Dubai-Schokolade haben, selbst hier auf den Weihnachtsmärkten.
Genau, also gibt jeden Tag irgendwo auf der Welt entsteht ein neuer Trend. Bewusst, manchmal unbewusst, dann gibt es viele Leute, die es nachmachen. Und im Idealfall bist du als Top-Creator der das ins Leben ruft und nicht der es nachmacht.
Wenn man diese Top-Creator nimmt. Gibt es eigentlich aus deiner Perspektive irgendetwas, was klassische CEOs, was Unternehmer von diesen Top-Creatern lernen können?
Was ich wichtig finde, und ich arbeite jetzt nach meiner Meta-Karriere mit vielen Top-Creatern, aber auch mit vielen CEOs im Bereich Personal Branding zusammen. Und es ist wirklich spannend, weil bei den CEOs steht immer die Person im Mittelpunkt. Und da muss man den Leuten erklären, um das wieder auf deine Frage zurückzukommen, was machen Top-Creator wirklich anders? Die verstehen komplett ihre Audience, ihre Community und sie sind 100% authentisch auf der Plattform. Also das heißt, im Idealfall können CEOs für sich nutzen, wenn sie Social Media bespielen, dass es dort nicht um sie geht, sondern dass sie so authentisch wie möglich auf der Plattform sind und die Communities versteht. Und da kannst du auch schauen, es gibt heute viele Beispiele da draußen von neuen Brands, die in den letzten paar Jahren aus dem Boden geschossen sind, wo die Leute Produkte kaufen, nicht weil die Brand geil ist oder weil das Produkt geil ist im ersten Schritt, sondern weil die den CEO geil finden, weil die die Geschichte des CEOs geil finden und weil die geil finden, was der macht und wie der ist. Und die logische Ableitung ist, die Leute kaufen die Produkte von der Person. Und ich glaube, da kann man viel von Creatern lernen, weil da ist es ja so. Sie sind, haben wir vor dem Zyklus besprochen, sie sind Creator, bauen sich Reichweite auf und die Guten, die über den Tellerrand hinausschauen, bauen sich dann eigene IPs auf, eigene Marken, eigene Brands, wo dann die Community wieder hinrennt und sagt, das kaufe ich mir, weil mein Top-Creator, mein Lieblings-Creator macht das und ich stehe da voll dahinter.
Was ich noch gelernt habe in Vorbereitung auf den Podcast mit dir ist, und du sagst ja immer, ja, ich kenne den, ich mache da was mit dem, du kennst ja wirklich alle. Ne? Das ist so krass zu sehen, dass du es ja in deinem Business geschafft hast, eine Connection zu, ja, auch Superstars herzustellen. Ich glaube, um die dich einfach wahnsinnig viele beneiden. Deshalb nimm uns da nochmal bitte mit, wie war deine Zusammenarbeit mit den Stars, mit einer Heidi, mit einer Pamela, dass ihr auch so eine, ich sag mal, ja, enge Connection habt?
Also ich finde es immer schwierig, alle zu kennen, weil kein Mensch kennt alle. Aber es war für mich immer wichtig, dass ich die Relevanten und again die Relevanten, die auch Lust hatten, mit der Plattform zu arbeiten, dass wir mit denen einfach eine wahnsinnig starke Beziehung haben. So, und dann gibt es dann Leute, wie du sagst, internationaler Superstar, wie ein Martin Garrix, einer der besten DJs, wenn nicht der beste und einer der bekanntesten DJs der Welt. Für mich eine unfassbar tolle Person, weil er ist ganz oben, wo er ist, in dem, was er macht. Er ist ein globaler Star. Er kann nicht mehr über die Straße laufen, ohne dass er ständig angesprochen wird. Aber trotzdem ist er super humble. Er ruft mich an und sagt, erste Frage immer, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Lass uns doch mal wieder treffen oder komm doch mal wieder. Also einfach, und das will ich damit sagen, ich glaube, je erfolgreicher die Personen sind, desto entspannter werden die. Ja? Und das ist, glaube ich, ein großes Learning, das ich machen durfte über die letzten Jahre. Und wie so eine Zusammenarbeit mit denen? Instagram ist ein sehr persönliches Medium. Also ganz viel von denen haben ja wahnsinnig viele Teams, Social Media Manager und Content Creator intern und so weiter. Aber trotzdem haben fast alle Zugriff, haben Instagram auf dem Handy, nutzen die App wirklich persönlich und scrollen durch, weil am Ende sind es auch nur Menschen, die wollen auch wissen, was ist cool, was ist der neueste Gossip und vom Algorithmus Sachen angezeigt bekommen. Aber trotzdem, ja, Instagram sehr persönlich, das heißt, die haben sich auch persönlich damit befasst. Und wenn sie Fragen haben, dann haben sie eben persönlich an uns geschrieben oder an mich geschrieben in dem Fall und haben gesagt, kannst du mir bitte weiterhelfen? Und dann ist es einfach eine Art und Weise, wie man die Menschen behandelt. Und für mich war das immer ganz wichtig und sehr spannend zu sehen, weil mit jedem dieser Menschen habe ich einen Moment, an den wir uns wahrscheinlich beide erinnern. Und für mich sind alle Menschen gleich, ja. Also ich finde die, ich bin nicht starstruck. Ob da jetzt eine Heidi, eine Pamela, eine Caro Dauer, unsere großen deutschen Aushängeschilder. Für mich sind es einfach Personen, die ein gutes Talent haben. Und deswegen finde ich es einfach wahnsinnig spannend, mit denen im Austausch zu sein und coole Sachen zu machen. Und das ergibt sich dann alles.
Es klingt so easy, wenn du das sagst, aber ich finde es schon ganz besonders, weil ich ja mit meiner Agentur Offscript arbeite ich ja auch mit vielen Stars zusammen und ich weiß halt, bei vielen Themen sagen sie einfach, hey, lass das mein Agent machen, lass das meine Agentur machen. Da habe ich meine Leute für, da kümmere ich mich nicht selbst drum. Aber dass Instagram, das TikTok für die Leute so krass relevant ist, dass sie sagen, nein, dann rufe ich selbst Daniel an. Ich kümmere mich selbst drum, dass diese unglaubliche Wichtigkeit für die Superstars da ist, dass sie wirklich Instagram, TikTok, Social Media, Live-Wahrnehmung für sie so wichtig ist, dass sie es selbst machen.
Also es ist wirklich genau so. Die wollen das selber verstehen. In Wahrheit, die wollen auch keine Fehler machen. Also wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt oder ein neues Feature, dann wird lieber einmal kurz angerufen und sagen, kannst du mir das einmal erklären, damit ich es nicht falsch mache? So. Und das ist eben genau das, was der Job damals war, diesen Leuten zu helfen und zu erklären, dass sie eben Dinge auch ausprobieren, dass sie sich trauen, Sachen zu machen, auf eine ganz spielerische Art und Weise, dass sie eben Bock drauf haben, die Sachen zu nutzen.
Kannst du ein paar Best Cases nennen, mal mit Pamela Reif oder mit Heidi oder mit Montana, wo du sagen kannst, da hat sich das gezeigt, wie wertvoll so eine Zusammenarbeit ist, dass ihr etwas geschaffen habt zusammen?
Also es gibt wirklich extrem, extrem viele Beispiele, wo wir gemeinsam an Dingen gearbeitet haben, an Themen gearbeitet haben. Also wir haben ja auch oft Strategien mit den Leuten entwickelt, wo man gesagt hat, wo steht ihr heute? Das sind die Best Practices und dann hat man 6 Monate später geschaut, wo stehen die jetzt? Also es gibt jetzt nicht das eine Beispiel, aber zum Beispiel, wenn wir mit Creatoren gearbeitet haben und haben gesagt, okay, wir machen jetzt gemeinsam einmal einen Postingplan, wie wir es machen würden. Also als Beispiel, du hast es vielleicht bei deinem Podcast genauso, dass es einen Redaktionsplan gibt. 7 Tage, und dann haben wir gesagt, okay, 7 Tage lang überlegen wir uns jetzt für jeden Tag einen Themenblock, den du mit Inhalte bespielen musst, über Zeitraum 6 Monate. Und ich gehe mit dir jede Wette ein, wenn du es gemacht hast, hast du am Ende bessere KPIs, bessere Zahlen als jetzt. So, und dann haben wir das mit wirklich vielen durchgezogen. Pamela ist natürlich da ein wahnsinnig starkes Beispiel, weil sie ist einfach eine Macherin. Sie will das dann verstehen, aber sie challenged auch alles. Also ist super positiv. Aber es gibt wirklich etliche Beispiele. Und warum gibt's das? Weil für ganz viele Social Media so wichtig ist, dass sie alles aufsaugen und das auch wirklich umsetzen. Und das unterscheidet auch wieder dann die Top-Leute von den anderen.
Aber das bedeutet, du gehst wirklich mit den Stars den Plan durch, Woche für Woche und sagst, hier, das sind deine KPIs, du hast heute 10 Millionen Follower, 15 Millionen Follower, wenn du das machst, hast du 18 Millionen, 20 Millionen, this is the way to go. Und dann sagen die, ja super, mach ich. Und dann telefoniert ihr 3 Monate später wieder und du guckst und sagst, hey, du hast es geschafft oder du warst zu faul, du musst mehr machen.
In Wahrheit ist es so, was wir natürlich nie vorhersehen können, ist Glaskugel, wie viele Follower wirst du morgen haben. Aber wir können immer sagen, wenn du das nutzt, so wie es die Empfehlung ist, dann wirst du auf jeden Fall deine ganzen Insights und Statistiken verbessern. Und es ist ja auch einfach so, es ist ja kein Humbug, was wir den Leuten erzählt haben.
Wenn du so einen Job hast, wie du ihn hast, den es in der Form nur einmal hier gibt, warum bitte hast du diesen Job aufgegeben?
Was glaubst du, seit Juni bin ich nicht mehr dort. Was glaubst du, wie oft ich diese Frage beantworten musste?
Ich nehme an, dass dich alle gefragt haben, der Top-Creator, die gesagt haben, nein, du darfst nicht gehen, du musst da bleiben. Und warum gehst du da weg? Ich schätze, dich haben alle gefragt.
Na, also ich werde das wirklich jeden Tag gefragt, weil ja, es ist ein Traumjob. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass 0,8% aller Bewerber einen Job bei den großen Tech-Firmen bekommen. Und es ist natürlich ein Riesenprivileg und eine Riesenehre, dass ich das so lang machen durfte. Aber du musst auch überlegen, ich habe den Job gelebt. Also ich war 24/7, 365 Tage im Jahr. Wenn ein Creator an Heiligabend ein Problem hatte, dann war es meine Haltung, der Person zu helfen, dass die ein schönes Weihnachten hat. Das heißt, ich war always on. Ich habe in 10 Jahren über 700 Hotelnächte, was am Anfang immer cool ist. Ich weiß noch ganz genau. Am Anfang habe ich gesagt, oh, ich kann so viel reisen und das ist alles so toll. Und irgendwann, weißt du ja selber, du bist ja auch viel unterwegs, ist es vielleicht immer noch cool, aber ist auch ganz schön anstrengend. Also in 10 Jahren, 700 Hotelnächte, knapp 2 Jahre in Hotels verbracht. Wenn man sich das mal vor Augen hält, das ist eine ganz schön große Zahl. Und was ich einfach in den letzten Monaten mir immer mehr überlegt habe, ist, wer bin ich eigentlich? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich in der Zeit ehrlicherweise so ein bisschen verloren habe. Weil ich habe für meinen Job gelebt, ich habe ihn geliebt, ich finde die Leute alle toll, es ist alles perfekt, aber ich bin selber so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und das ist mir immer, also ich habe es immer mehr gemerkt. Und irgendwann habe ich für mich entschieden, ich will eigentlich wieder wissen, wer ich selber bin und will zurückfinden zu mir selbst und habe dann gesagt, es war eine ganz tolle Zeit, ich habe euch alle unfassbar gern. Hier ist mein WhatsApp, wir können immer uns auf einen Kaffee treffen und im Austausch bleiben, aber ich mache das nicht mehr weiter.
Und was haben die Stars gesagt? Was hat eine Ralf gesagt? Eine Heidi, eine Lena Gerke, haben die nicht gesagt, nein, du kannst uns nicht allein lassen, wir brauchen dich.
Also, es gibt ja auch noch andere in diesem Team. Also es gibt Leute, die machen eine unfassbar gute Arbeit und die ganzen Top-Leute werden jetzt auch von jemand anderes betreut. Aber ja, also wenn du das was so lang machst, dann ist es ja, dann schwimmt die Grenze zwischen Arbeitsbeziehung und Freundschaft, geht ja irgendwann ineinander über. Also wenn ich sehe, dass ich mit den ganzen Leuten zum Teil in den Urlaub fahre, Geburtstage gemeinsam verbringe, das ist, ja, es sind meine Partner von der Arbeit, aber es sind ja trotzdem auch privat meine Freunde, weil man sich schätzt, weil man sich vertraut und weil man eben auf einer Wellenlänge ist. Für die war das natürlich eine Umstellung und vielleicht nicht so cool am Anfang, aber ich glaube, die sind trotzdem alle wahnsinnig gut aufgehoben.
Aber wie hart der Job ist, zeigt sich ja an dem Einsatz, den du gerade gesagt hast. Dich wirklich jemand schon Heiligabend angerufen und gesagt, hey, auf meinem Instagram funktioniert gerade was nicht, Daniel, du musst mich retten, sonst habe ich ein schlechtes Weihnachten.
100%. Also es gab wahrscheinlich keinen Heiligabend, wo es nicht passiert ist. Und weißt du auch warum? Weil die Leute an Heiligabend voll oft neue Handys bekommen und nicht mehr ihr Passwort wissen, weil sie es immer mitschleppen, weil du ja immer automatisch connected bist. So, und wenn du dann dein Handy, dein Instagram auf dem neuen Handy installierst und dein Passwort neu eingeben musst und die das aber nicht mehr wissen, dann kommen sie nicht mehr rein. Und dann sind sie verzweifelt und können dann das Instagram nicht mehr nutzen, weil sie wollen ja ihr neues Handy machen. Also gibt's Anekdoten noch und nöcher, wirklich.
Und dann kommst du und du kannst ein super Passwort drüber setzen oder weißt du deren Passwort sogar?
Na, wir wissen alle gar nichts. Wir wissen nicht mehr E-Mail-Adressen. Also ja. Das ist wirklich Datenschutz. Datenschutz ist ein ganz großes Thema und es ist super sensibel. Was wir auch machen können ist, wir können dann, es ist nie eine Einzelarbeit. Es ist nie ich kann das machen, sondern immer gemeinsam im Team haben wir dann die Möglichkeit oder hatte ich die Möglichkeit dann intern, ein neues Passwort für die Person anfragen zu lassen und dann konnte die dann ein neues Passwort eingeben.
Sind Stars geduldig, wenn sie Heiligabend anrufen und sagen, mein neues Handy funktioniert nicht, ich kann den Tannenbaum nicht posten. Daniel, mach es jetzt.
Größtes Learning, und das habe ich vorher schon mal anklingen lassen, je erfolgreicher die Person, desto geduldiger ist sie. Und das fand ich auch eine sehr spannende Erkenntnis. Weil wenn du im Leben außerhalb von irgendwelchen Social-Media-Plattformen erfolgreich bist, dann ist es dir komplett wurscht, ob am Ende Instagram für 6, 12 oder 24 Stunden nicht funktioniert, weil dann ist alles andere super. Und wenn du alles auf Instagram oder auf TikTok, wird es genau dasselbe sein, aufbaust und du kommst dann nicht mehr rein, dann kann ich verstehen, dass du plötzlich einen 180er Puls hast unterm Weihnachtsbaum, weil dann funktioniert ja theoretisch dein Business, deine Identität, deine Karriere nicht mehr. Und das ist ein großes Learning, das ich da auch gemacht habe.
Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du sagst, dass das Business nicht mehr funktioniert und für viele eben einfach auch, ja, die sind wirtschaftlich davon abhängig. Ich kenne einen Case, ich nenne jetzt keine Namen, aber das war auch ein Couple. Super, super famous. Ich glaube, ich kann sagen, Nationalspieler, mehr verrate ich jetzt nicht. Und der hat sich von seiner Lebensgefährtin getrennt und die hat im letzten Moment sein Passwort geändert bei Instagram. Und er ist total ausgeflippt, also richtig, richtig, richtig ausgeflippt. dass der ganze Case auch öffentlich geworden ist. Also ihr könnt ja mal googeln, na Google macht ja keiner mehr, ChatGPT fragen, wer das war. Aber richtig, richtig krass, was das für die Leute, auch für wirklich Superstars, emotional bedeutet, wenn die nicht mehr auf ihren Insta-Account können. Die verdienen Multimillionen im Fußball, sind super erfolgreich, haben Millionen Fans. Und wenn du ihnen Insta nimmst, verlieren sie völlig die Fassung.
Ja, weil am Ende sind es auch Menschen wie du, ich, wie jeder hier, die vermutlich eine durchschnittliche Bildschirmzeit von 6, 7, 8 Stunden haben. Und die Hälfte davon ist wahrscheinlich TikTok, YouTube, Snapchat und Instagram. Da reicht die Hälfte wahrscheinlich gar nicht. Und wenn du ihnen das nimmst, dann kickt die Sucht. Ja, und deswegen habe ich da schon wirklich viele Anekdoten, viele lustige Geschichten erlebt, wie schnell das Instagram bitte wieder da sein muss.
Bitte erzähl uns ein paar von den Geschichten. Ich habe ja wirklich lange, lange mit dir geredet, damit wir endlich hier sitzen können und du den Podcast machst, weil du gesagt hast, nee, ich darf nicht reden, ich will noch nicht reden, ich möchte noch nicht reden. Und jetzt sitzen wir hier und haben den Podcast endlich. Danke, danke dafür. Und du hast mir einen Satz gesagt, der ist mir seitdem im Kopf geblieben. Du arbeitest mit den krassesten Leuten zusammen, weil ja fast alle, ich glaube, das kann man in Summe sagen, mit denen du zusammenarbeitest, die haben alle in der Regel mehr als 1 Million Follower. Du arbeitest ja nicht mit irgendwelchen Leuten, die 1000 Follower haben oder 10.000 Follower. Und du hast gesagt, dein Business besteht ja immer darin, dass du ihre Probleme zu deinen Problemen machst, dass die immer mit ihren Problemen ankommen und wollen, dass du ihre Probleme löst. Also bist du ein Troubleshooter 24/7, ja, bis eben Heiligabend, aber du hast nur mit Problemen zu tun. Es ruft dich selten mal jemand an und sagt, hey, mein Post ist viral gegangen, danke.
Also kommt vor, aber in der Regel war das natürlich so, wie du es gesagt hast, ja, und wie ich es auch immer sage. Also in 9 von 10 Anrufen kommt irgendjemand auf mich zu und hat eine Frage, hat ein Problem, irgendwas funktioniert nicht. Oder, und da verschwimmen ja wieder die Grenzen, auch im privaten Bereich. Ja, kannst du mir hier helfen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Scheinbar bin ich ein wahnsinnig guter Zuhörer und wahnsinnig guter Tippgeber. Na, Spaß beiseite, bin ich wirklich, weil die Leute wissen auch, der ist super integer, der wird nie was erzählen und der ist einfach, der gibt mir einfach seine ehrliche Meinung. Aber irgendwann ist es so, wenn man sich mal bewusst macht, dass wenn am Tag bei dir 50 Mal das Handy klingelt, 45 Calls davon sind, weil irgendjemand irgendein Problem hat. Das ist, also, ich finde das, nachdem ich mir das bewusst gemacht habe, fand ich das schon eigentlich eine harte Erkenntnis.
Was war die beste Geschichte, die du je mit einem Star erlebt hast in der Zeit?
Was meinst du mit bester?
So, wo du sagst, wow, da hat dich der Star echt überrascht, weil so nice, so positiv, so unerwartet jemand mal was für dich gemacht hat oder sich besonders bedankt hat.
Na, also man hat ja wirklich wahnsinnig viel erlebt über die Jahre und das Schöne ist, die Leute sind wirklich wahnsinnig dankbar. Also wenn man auch hört, Person X ist super arrogant oder Person Y soll so eine Furie sein und so weiter. Ehrlicherweise, damit haben wir auch im Team nie Berührungs- oder Probleme gehabt, weil bei uns waren die Leute echt immer, es waren immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe und die Leute sind immer sehr dankbar, dass man ihnen hilft, dass man ihnen Fragen beantwortet, dass sie Zugang bekommen zu neuen Produkten etc. oder dass wir sie auf coole Events mitnehmen. Und deswegen, also wir haben da echt schon richtig, richtig viele tolle Sachen erlebt. Und dann passieren auch, und das ist so, als du mich gerade gefragt hast, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, passieren auch dann Sachen, die passieren dann einfach. Als Beispiel, wir wohnen ja jetzt beide in München, da gibt's ja das Superblumenfestival einmal im Jahr im Olympiapark oder im Olympiazentrum. Und wir hatten da vor ein paar Jahren eine Creator Lounge und da hatten wir auch einige der Top-Creator dort, Heikon Roman Lochmann, ich glaube Pamela war da, Sophia Thiel und so weiter. Und Rita Ora war Hauptact des Abends. Und dann, durch das, dass ich das Management von Rita kenne, hat sich dann ergeben, dass wir spontan mit ihr was drehen konnten. Und es war natürlich, wenn dann so ein Weltstar wie Rita Ora plötzlich vor dir steht und es heißt, hey, wir können jetzt hier eine Viertelstunde gemeinsam irgendwas Cooles machen, da flippen ja unsere deutschen Creator auch aus, ja, und weil sowas gibt's ja, wenn Rita Ora vor dir steht, das ist richtig cool. Ne? Und dann hat's da eine coole Content-Möglichkeit gegeben, wo wir dann gemeinsam mit ihr einen Reel gemacht haben, das dann auch viral ging. Ja? Und das sind dann die richtig geilen Momente, wo sich das Netzwerk, die Beziehung auszahlt und wo man dann wieder so einen richtig coolen Case hat, den man dann auch gerne bei dir im Podcast erzählt.
Sehr, sehr cool. Dani, wir müssen gleich über deine neue Karriere reden, aber vorher noch so zwei grundsätzliche Fragen. Blick auf Instagram. Ist das noch hartes Shit oder ist es natürlich durch diese Riesenkonkurrenz durch TikTok und dadurch, dass es immer neue Technologies gibt, ist es auch schon over the peak oder geht es schon Richtung Ende?
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass Instagram immer noch der hottest Shit ist. Die Plattform hat sich natürlich wahnsinnig weiterentwickelt. Wenn man auch schaut, also bei Instagram geht es jetzt auch viel mehr um wieder diese Communities. Es geht viel mehr auch jetzt um Commerce. Und ich finde es ja auch gut, dass es diese neuen Technologien alle gibt, dass es auch Wettbewerber oder Mitbewerber am Markt gibt, die da einen guten Job machen. Auch hier wieder. Eine lustige Geschichte ist, das ist auch schon ein bisschen her, aber da haben wir mal die Top 30 TikToker gefragt, was denn ihr Social Media Ziel ist. Und dann haben die, und ich mag TikTok, ja, also ich finde die Leute cool, die dort arbeiten, ich habe viele Freunde, also überhaupt nicht negativ, aber das war für mich immer ein bisschen eine Beruhigung, dass wir immer noch da on top sind. Die 30 Top TikToker haben gesagt, mein Social Media Ziel ist es, Reichweite auf Instagram zu bekommen. So, und ich glaube, solange das noch der Case ist in den Leuten, die Vorausgänger sind, die den Markt treiben, dass da immer noch quasi die Hauptwahrnehmung ist, solange ich mehr Follower oder neue Audiences und größer werde auf Instagram, meine Ziele erreiche, wird, glaube ich, Instagram dort auch noch oben bleiben. Muss man sich, glaube ich, wenig Gedanken machen.
Was ist der Business Case, der Best Business Case, den es gibt? Wie viel kann man auf Instagram mittlerweile verdienen, wenn du auf ganz Instagram guckst? Die super, super, super Creator auf Instagram. Wie viel machen die? Verdienen die 1 Million im Jahr, 10 Millionen, 100 Millionen? Kann man 1 Milliarde verdienen? Was kann man auf Instagram verdienen?
Again, it depends. Es kommt darauf an, wie du die Plattform nutzt. Ja, nutzt du es jetzt wirklich als Medium, um deine eigene Reichweite aufzubauen, um dann Deals zu machen, die dir irgendwie zufliegen oder dein Management dir zugibt, da kannst du mit Sicherheit, wenn du gut bist, gut leben. Hast du wahrscheinlich ein tolles Zuhause, kannst jeden Monat ordentlich shoppen gehen und fährst ein gutes Auto. Aber wenn du dann wieder über den Tellerrand hinausschaust und dir deine eigene Brand baust und weißt du ja selber, dann ist ja das Sky is the Limit. Und dann kannst du auch da extrem, extrem, extrem viel Geld verdienen. Können ja mal in die USA schauen. Ist jetzt zwar nicht Instagram, aber was hier Mr. Beast und so weiter auf YouTube macht, ist ja im Prinzip vergleichbar. Und ist er Milliardär? Ich hab's nicht, irgendwo habe ich neulich jetzt mal was gelesen, ne, dass es dem finanziell sehr, sehr gut geht. Und ja, also ich glaube, wenn du für dich deinen Case gefunden hast, über die Plattform hinaus dir was aufzubauen und dort erfolgreich zu sein, dann sky is the limit.
The sky is the limit, sagst du hier in Kitzbühel mit dem Blick hier auf den wilden Kaiser. Aber mach mal einen Price Tag dran. Ist 1 Million normal auf Instagram für Superstars? Ist 10 Millionen schon etwas okay? Sind 100 Millionen realistisch? Oder wo würdest du es einordnen?
Wie gesagt, es kommt ganz auf die Industrie an, kommt auf den Markt an. Ich glaube, wir in Deutschland haben vermutlich auch noch ein bisschen konservative andere Preise als in anderen Märkten. Ich glaube, in den USA verdient ein Creator deutlich mehr, wenn er richtig gut ist. Oder zum Beispiel in Middle East verdienen die Creator, Creatorinnen noch deutlich mehr, wenn sie richtig gut sind als bei uns. Weil da einfach der Markt noch diese Creator-Economy in einem anderen Zyklus ist. Bei uns, es ist wahnsinnig schwer, ja. Also es gibt Top-Creator, jetzt auch hier wieder, die ich jetzt mit Brands verbunden habe, die machen gute Deals und da geht's ab siebenstellig los. Ja, also es ist wirklich, man kann das nicht pauschalisieren.
Okay, das heißt, man muss nicht zwangsläufig zu OnlyFans gehen, oder? Instagram ist auch eine Möglichkeit, um Millionär zu werden.
Also ich muss lachen, weil ich habe eine sehr, sehr starke Meinung zu dem ganzen OnlyFans-Thema. Das verschieben wir dann auf den nächsten Podcast, den wir gemeinsam machen. Aber ich glaube, der nachhaltigere Erfolg ist wahrscheinlich auf Instagram, und dort kann man auch sehr, sehr gut Geld verdienen. Also auf den non-explicit oder non-sexual oder wie auch immer Social-Media-Plattformen.
Dann als letzte Frage zu diesem ganzen Business Case noch eine politische Frage. Du hast vorhin gesagt, ja, Schüler entdecken das natürlich für sich, wollen natürlich auf Insta, wollen auf TikTok. Aktuell gibt es überall die Diskussion wieder, ja, Social Media Verbot für unter 15, unter 16, unter whatever. Lässt sich sowas überhaupt verbieten? Wie Instagram?
Na, es kommt drauf an. Also ich finde mal, die Plattformen sind schon in der Verantwortung, dass sie die Plattform so elterngerecht, also so jugendgerecht wie möglich machen, und also so jugendgerecht, so sicher wie möglich machen. Und es ist okay, also ich kann beide Parteien verstehen, dass man sagt, man muss ein gewisses Alter haben, oder man muss irgendwie, der Account muss dann von den Eltern betreut werden und so weiter. Also ich verstehe das alles. Am Ende kommen auch genug Leute oder kamen genug Leute immer zu mir, die sagen, na, ich will aber gern meine 13-jährige Tochter, dass die einen Account hat und dass die schon damit groß wird, weil es ist auch irgendwie ein bisschen die Zukunft und es ist die Realität, dass die Kids alle schon Handys haben. Und dann finden sie es affig, dass sie zwar ein Handy haben, alles nutzen können, aber noch offiziell keinen Account machen und so weiter. Also ehrlicherweise, ich tue mir da so ein bisschen schwer bei der Debatte. Aber auch hier, um das diplomatisch zu beantworten, ich glaube, die Entscheider wissen, was sie tun und werden in Zukunft die richtige Lösung für alle Beteiligten ins Leben rufen.
Schöne diplomatische Antwort. Und jetzt die spannendste Frage. Was machst du als nächstes? Der Mann, der 10 Jahre mit allen Topstars zusammengearbeitet hat, der vermutlich unfassbar viel von den Stars weiß, unfassbar viele Geheimnisse hat, weil er durch die tägliche Arbeit bis hin zu bitte rette mich am heiligen Abend gemacht hat. Was könntest du jetzt machen? Du könntest natürlich einen eigenen Podcast machen, eigene Podcast-Serie, jede Woche so, jetzt alle Geheimnisse über Heidi, jetzt alle Geheimnisse über Montana, whatever. Könntest ein Buch schreiben? Könntest eine Netflix-Serie machen? Was davon machst du? Netflix, ne?
Nein. Na, aber, also ein Buch habe ich jetzt geschrieben. Das war, also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir vor 5 Jahren ein paar Sachen auf einen Zettel geschrieben, das ich in meinem Leben erreicht haben möchte. Sind alle total belanglos, alle total banal. Aber ein Buch schreiben war zum Beispiel auch auf dieser Liste. Und ich habe ja vorher gesagt, ich habe Instagram dann oder Meta dann verlassen, um quasi selbst wieder zu erfahren, wer bin ich, mich wieder selber zu finden. Und fand es ehrlicherweise ein cooles Vehikel, auch nochmal meine ganzen gemachten Erfahrungen in ein Buch zusammenzufassen. Heißt, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Boss Creator. Da geht es um die Top-Gewohnheiten der Creator-Elite. Also sehr ehrlicherweise auch einiges, was wir heute besprochen haben. Was machen diese Top-Leute anders in ihren Gewohnheiten als andere und wie können angehende Creator, Young Professionals, aber auch Führungspersonen in Unternehmen davon lernen. Und das kommt hoffentlich Anfang nächsten Jahres auf den Markt und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu schreiben.
Bitte gib uns mal eine Sneak Preview. Sag mal, was sind die Gewohnheiten, die Top Creator anders machen als alle anderen?
Wie vorher auch schon gesprochen, also es gibt diese klassischen Tugenden, da können wir überall eine Checkliste hinmachen, ja. Aber ansonsten ist es eben diese eigene Identität finden, ja, diese eigene Haltung finden. Es ist aber auch viel, wie geht man mit Rückschlägen um? Also, was man wirklich sieht, ist, dass die ganzen Top-Leute, je erfolgreicher du bist, je mehr im Rampenlicht du bist, desto mehr gibt's auch Leute, die dir nicht nur gute Sachen wünschen, ja, desto mehr gibt's Neider, Hater und so weiter. Und die suchen ja quasi immer nach deinen Fehlern. Was hat der jetzt falsch gemacht? Oder guck mal, die TV-Show von Knossi, die ist komplett gefloppt. Und solche Leute, die nehmen so einen Flop, natürlich ist scheiße, keiner will einen Flop haben in seiner Karriere, aber die nehmen das, analysieren das, schauen sich das an, lernen daraus und werden besser. So, und das ist auch so einer der Gewohnheiten oder der Habits, die man wirklich krass erlebt. Und das ist auch Teil des Buchs.
Wow, ich bin gespannt. Wann kommt es?
Du bist der Erste, den ich es verrate.
Dann machen wir den nächsten Podcast, bitte, bitte, bitte. Und dann wirst du ein Investor. Du investierst in eine neue Technology, die dieses ganze Creator-Business, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen transparenter machen will. Was ja unterm Strich bedeutet, so ganz transparent ist es auch noch nicht.
Ja, genau. Also was habe ich jetzt vermehrt mir angeschaut, ist, ich habe schon einige Investments gemacht, ja, und habe jetzt auch wieder investiert in verschiedene Bereiche und alles, jeder Bereich, in den ich investiere, sage ich, muss für mich irgendwas mit Creator Performance zu tun haben. Also wenn ich sage, ich habe jetzt in zum Beispiel Mitte Paddle, ein wahnsinnig leidenschaftlicher Paddle-Spieler bin, habe ich in Mitte Paddle investiert und versuche hier wieder mit meinem Creator-Netzwerk zu helfen, dass die Marke Mitte Paddle 10x schneller wächst. Also immer, ich nenne das Creator Accelerated Tech. Alles, was in diese Form geht, finde ich wahnsinnig spannend als Investment und habe jetzt neulich investiert in eine Software-as-a-Service-Lösung, wo man eben das ganze Thema Creator und Creator-Marketing und das Attributionsmodell dahinter besser verstehen kann und anschaulicher machen kann, basierend auf einer KI. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend.
Da fallen mir sofort drei wichtige Fragen ein. Das erste ist, was viele erleben, wenn sie den Job abgeben, kündigen oder gekündigt werden, dass sie erstmal ihre Visitenkarte klassisch abgeben, Diensthandy abgeben und dann feststellen, oh, hoppla, ich habe die Nummern gar nicht gespeichert. Und das Netzwerk geht verloren. Dass man plötzlich geht die Einladung eben nicht mehr an den CEO persönlich, sondern eben an den CEO der Company. Wie ist das für dich? Jetzt bist du draußen ein paar Wochen, ein paar Monate bei Meta. Wie viel von deinem Netzwerk ist geblieben? Wie viel Prozent, würdest du sagen, ist von deinem Netzwerk geblieben? Oder sind alle übergelaufen und jetzt gibt's den nächsten Daniel da und der ist jetzt Best Friend?
Na, also ich wünsche mir, dass die ganzen Creator noch einen weiteren Ansprechpartner bei der Plattform haben. Ist auch so, weil es wichtig ist, ja. Aber für mich persönlich, ich würde sagen, es sind alle geblieben, weil das Netzwerk, das aufgebaut wurde, ist komplett plattformunabhängig. Die Leute, mit denen die ich kennenlernen durfte und mit denen ich im Austausch war, das ist hat nichts mit Plattform, sondern in erster Linie mit Vertrauen zu tun. Und über gegenseitig, wie versteht man sich, wie schätzt man sich und wie interagiert man zusammen? Und deswegen kann ich heute immer noch jeden anschreiben, ich kann jeden anrufen und die würden mir zuhören, die werden mit mir sprechen, weil man einfach eben so eine Verbindung hat, die, wie schon mal gesagt, weit über eine Plattform hinausgeht. Und das finde ich wahnsinnig interessant und schön.
Aber wäre es da nicht total sinnvoll, wenn du jetzt eine Agentur machen würdest und würdest sagen, hey, wir haben so eng zusammengearbeitet, 10 Jahre, ist super gelaufen, jetzt werde ich euer Agent, jetzt werde ich euer Künstlermanager, jetzt mache ich für euch die tollen Deals, weil ich es ja eben von allen Seiten kenne.
Also auch hier, ich glaube, ich habe in den letzten 3 Monaten oder 4 Monaten, seitdem ich nicht mehr da bin, in der Woche bestimmt 1 oder 2 Anfragen bekommen, auch von wirklich tollen Künstlern, von tollen Leuten, ob ich nicht mir vorstellen kann, deren Management zu machen. Aber ich habe mich aktiv dagegen entschieden. Sondern jetzt in meinem nächsten Schritt, glaube ich, ist der bessere Schritt für mich. Ich bin ein Brückenbauer. Wie du schon gesagt hast, ich kenne wahnsinnig viele tolle Leute. Ich habe die Chance, mit wirklich vielen tollen Leuten zu arbeiten. Und auf der Business-Seite kenne ich aber auch viele tolle Unternehmer, Unternehmerfamilien, viele tolle C-Level aus echt tollen Firmen. Und ehrlicherweise macht mir genau das Spaß, die beiden zusammenzubringen. Und dieses Matchmaking ist genau das, wo ich eh schon tagtäglich gemacht habe und wo ich jetzt hoffentlich dann in Zukunft noch viel mehr machen will. Also wenn ich selber eine Vision sagen darf, dann würde ich mir wünschen, dass in den nächsten Jahren kein Deal zwischen einem Top-Creator und einer Brand an mir vorbeigeht. Das ist genau das.
Und diese ganzen Zahlen dahinter, die ganzen Daten, die ganzen Analysen, sind die eigentlich schon real oder ist da auch noch viel Blackbox drin? Wie jemand performt, was es wirklich gebracht hat.
Also es ist noch wahnsinnig viel Blackbox, weil wenn du auch 50 E-Com-Player fragst, die es da draußen gibt, für die ja zum Beispiel Social Media oder Influencer und Creator-Marketing wahnsinnig spannend ist, weil durch einen Creator, wenn ein Creator ein Produkt postet, kommen ja neue Leute auf eine Website von einem Unternehmen und gerade beim E-Com-Unternehmen, das irgendwie über den Online-Webshop versucht, Sachen zu verkaufen, ist es spannend zu sehen, was dann natürlich dabei rumkommt. Aber wenn du 50 Leute fragst, dann messen es 50 anders, dann sagen wir 50 andere Zahlen und die ehrlicherweise, man hört dann auch oft, na, ich habe so viel Geld ausgegeben, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, was es gebracht hat. Also da ist schon noch viel Blackbox da, ja, aber auch hier in das Unternehmen, in das ich jetzt investiert habe, die versuchen genau das mit einem sehr, sehr schlauen Modell, wo ich finde, diese Blackbox aufzulockern, wohl wissen, dass es im Creator-Bereich immer Möglichkeiten gibt, weil alles über die Plattform passiert, dass es Sachen geben wird, die man nie messen kann. Das heißt, man arbeitet immer über Attributionsmodelle, die auch diesen probabilistischen, also Wahrscheinlichkeitenansatz beinhalten. Anders wird es nie gehen, aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden. Es hat mir ehrlicherweise auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mit dem Gründungsteam die Köpfe zusammenzustecken, da was Ordentliches zu bauen.
Was ich überraschend finde bei deiner Karriere, weil die ist wirklich außergewöhnlich, dass du jetzt nicht, ich sag mal, zum nächsten Silicon Valley Brand gehst. Ich meine, das ist das Besondere bei deiner Karriere, Daniel. Du bist in Freudenstadt im Schwarzwald geboren, hast in Reutlingen studiert an der Business School, ASB Business School, hast deinen Bachelor in Business gemacht, warst dann in Dublin in Irland und hast deinen Master in Management gemacht und dein erster Job war dann Google. Ja. Dann hast du kurz eine eigene Company gemacht, einen eigenen Brand gemacht, kurz eigenes Startup gemacht, aber dann sofort zu Meta.
Ja.
Und jetzt könnte man ja vermuten, okay, was kann man noch machen nach Google, nach Meta, dann ist OpenAI wahrscheinlich das nächste oder eins der Elon Musk Projekte oder Microsoft oder Nvidia. Aber das ist nicht mehr das, was dich treibt. Es ist nicht, du möchtest nicht mehr Teil eines Silicon Valley Brands sein, oder?
Ne, genau. Also auch da, Gott sei Dank habe ich mir das erarbeitet, dass da der ein oder andere mal anklopft und fragt, ob man sprechen kann, ob es Möglichkeiten gibt. Aber es ist wirklich erstmal nicht so spannend für mich. Ich habe das jetzt alles erleben dürfen. Ich war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 5 bei Facebook Meta in Berlin oder 5 oder 6, ich weiß gar nicht mehr. Also ich durfte wirklich grüne Wiese das alles mit aufbauen. Creator Economy damals quasi mehr oder weniger from scratch mit aufgebaut. Und das war spannend, aber ehrlicherweise habe ich jetzt ja schon zweimal gesagt, auf der Suche nach mir selber möchte ich in Zukunft, und ich glaube, das ist für mich, was auch der Erfolg von, wie ich Erfolg für mich beschreiben würde, möchte ich in Zukunft was bauen, das mir auch so innere Ruhe gibt. Wo ich abends weiß, es war ein richtig cooler Tag, ich habe genau das gemacht, auf was ich Lust hatte. Ich habe genau mit den Leuten gearbeitet, mit denen ich arbeiten möchte. Und das ist für mich so ein bisschen das, wonach ich mich gesehnt habe und wo ich jetzt dankbar bin, dass ich das jetzt genau machen kann.
Ist das auch der Grund, warum du bei der World Changer Foundation bist? Wir sind hier in Kitzbühel, wir sind hier beim Stangelwirt. Das ist ja praktisch das Zuhause, das Headquarter von der World Changer Foundation, dass du auch da einsteigst, da aktiv bist.
Ja, also genau das ist es. Also ich bin im Board von World Changer und es ist genau das. Es passt einfach, also ist für mich eine Herzenssache. Es ist genau das, was genau der logische nächste Schritt für mich ist. Ich wollte mich schon immer engagieren. Ich habe mich mein ganzes Leben lang schon engagiert in meiner Freizeit, so gut ich kann. Und World Changer ist jetzt ist ehrlicherweise genau das, was für mich hier der logische nächste Schritt ist. Weil ich habe gelernt, nachdem ich jetzt ja wahnsinnig viel Zeit mit mir selber verbracht habe und wirklich versucht habe rauszufinden, wieder wer bin ich, was will ich machen, dass ehrlicherweise der Geist hier die Birne der Schlüssel ist zu allem. Ja, wenn du da klar bist und wenn du happy und zufrieden bist, ist das Leben einfach ein ganz anderes und der Geist ist oft der Ausgangspunkt dazu. Und bei World Changer geht's genau das. Ja, bei World Changer ist quasi die Mission, dass wir Leuten jeden Tag sagen: Ey, befasst euch doch täglich mit Mental Health, mit eurem Mindset, mit Mindfulness. Und ja, wir geben da Leuten quasi, wir arbeiten gemeinsam mit Experten zusammen und sagen eben genau das. Also wir übersetzen Expertenmeinungen, dass die Leute sagen, nicht sagen, nee, Mental Health und zwar, das brauche ich alles nicht, sondern dass sie von dem Nicht-Brauchen ins Wollen kommen, weil wir wissen, jede tägliche Arbeit mit seiner eigenen mentalen Gesundheit, Mindset und Mental Awareness ist der Key. Und das ist sehr, sehr spannend.
Was heißt das bei dir mit dem Blick nach vorne? Nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, was ist deine Vision? Wo willst du hin? Willst du auch eigener Personal Brand werden? Auch eigener Creator, Teil dieser Creator und Community Economy sein? Weil was ja auffällig ist bei deinem Job, so cool wie der auch bei Meta war, man muss ihn ja doch ein bisschen heimlich machen. Meta ist ja nicht so die Company, die, glaube ich, so richtig erlaubt, dass man so richtig zeigt, was man da eigentlich jeden Tag macht, sondern ich weiß nicht, wie viel NDAs du unterschreiben musstest, dass da keine Geheimnisse rauskommen. Ist es jetzt so, dass du sagst, jetzt baust du eben Business um dich herum auf?
Also ganz generell, ich glaube, Meta ist ein Job wie jeder andere auch. Also ich glaube, du darfst in keiner Firma der Welt irgendwelche Firmengeheimnisse nach außen tragen. Und ich glaube, du musst in jedem Job der Welt unterschreibst du einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, alles, was wir hier besprechen, ist bleibt hier intern. Da ist es genau gleich wie allen anderen auch, bei allen anderen Jobs auch. Und deswegen, also es war ein sehr außergewöhnlicher Job, weil man eben mit außergewöhnlichen Leuten arbeitet. Und das hat's besonders gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das war alles im geheimen Kämmerchen, sondern die Leute, mit denen wir tagtäglich gearbeitet haben, die wussten ganz genau, was wir machen und wie wir das machen. Wenn ich jetzt auf meine eigene 5-Jahres-Planung schaue, dann finde ich das erstmal wahnsinnig schwer. Ja? Weil kein Mensch weiß, was morgen passiert, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn ich mir meine Vision schon anschaue, dann würde ich es auch wieder unterscheiden, einmal in diese Herzenssache mit World Changer. Wir haben mit World Changer ist organisiert in dem Board, in dem ich auch Mitglied bin, und da sind wahnsinnig tolle, inspirierende Persönlichkeiten drin, wie eine Rola Bauer, die Amazon MGM Studios in den USA geleitet hat, wie ihr Mann Ludwig Bauer, der bei ProSieben war, wie die Maria Hauser hier vom Stange wird, sind tolle, tolle Persönlichkeiten. Und da ist für mich der Traum und der Wunsch, dass wir das natürlich international noch viel weiter positionieren, etablieren können, dass World Change im Idealfall global dafür steht, dass man eben sich täglich mit seiner mentalen Gesundheit befasst. Das auf der quasi Herzensseite. Und auf der Business-Seite habe ich es eh schon gesagt. Ja, das ganze Thema Matchmaking, coole Brands, coole deutsche Brands, im Idealfall auch mit internationalen Stars zusammenzubringen, dass da kein Deal an meinem Tisch vorbeigeht. Das wäre eine tolle Vision für die nächsten 5 Jahre und das fände ich sehr cool.
Ich finde das total krass, was man aus deiner Karriere auch lernen kann. Du hattest so einen mega einflussreichen Job, einflussreich im doppelten Sinne, weil du eben mit den Top-Influencern gearbeitet hast. Aber dass du ja einfach auch zeigst, wenn du dein Business richtig machst, du machst es richtig, richtig gut, dass du am Ende es auch selbst machen kannst, dass du auch den größten Brand, einen der berühmtesten Brands der Welt, eines der wertvollsten Companies der Welt, in diesem Fall Meta, Instagram, überhaupt nicht brauchst, sondern du kannst dein Business jetzt selbst bauen. Und du brauchst das eigentlich gar nicht. Und das finde ich krass, weil ja immer viele denken, ja, okay, wenn ich denn da bin, bin ich immer ein Teil von dieser Company, ein Teil von Meta. Aber dann zu realisieren, ja, war super nice, habe tolle 10 Jahre gehabt, bin auch manchmal genervt gewesen, aber jetzt kann ich das auch ohne Meta machen.
Ja, aber ich glaube, das ist eh auch so diese Tech-Company-Mentalität. Also egal, ob es bei Google oder bei Meta oder bei Nvidia, und du hast es selber alle angesprochen, ich glaube, viele der Leute dort, die nutzen das Lernen in der Zeit vor Ort oder in der Zeit in der Firma so viel wie es geht. Die versuchen, alles auszusaugen und verstehen, wie Business funktioniert oder versuchen zu lernen, wie Business funktioniert und machen dann was Eigenes. Also gefühlt ist es ein Track, den viele eingehen. Und ich bin ehrlicherweise auch sehr, sehr euphorisch und freue mich da sehr drauf, dass ich den auch einschlagen kann und darf. Ich bin wahnsinnig dankbar für alles, das ich gelernt habe.
Was ist dein großes Life-Learning daraus? Du bist jetzt 38. Wenn du zurückschaust auf alles, was du gemacht hast, auf alles, was du kreiert hast bei Google, jetzt bei Meta mit all diesen Erlebnissen, mit den vielen Stars, was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich raten?
Ich glaube, eins meiner größten Learnings, und das hatte ich wahrscheinlich auch jetzt erst in den letzten 3 Jahren, wusste es aber immer, ist, dass ich viel schneller auf mein Bauchgefühl hätte hören sollen. Weil mein Bauchgefühl, ehrlicherweise, es enttäuscht mich eigentlich fast nie. Das heißt, egal ob in Business oder privat, hätte ich viel früher schon Dinge anders machen können, Reißleinen ziehen können oder Entscheidungen anders treffen können, hätte ich früher auf mein Bauchgefühl gehört. Und da werde ich ehrlicherweise jetzt rigoroser. Also früher hätte ich Sachen vielleicht viel länger mitgemacht oder hätte vielleicht viel länger gemacht, obwohl es sich nicht richtig angefühlt hat. Und jetzt bin ich da rigoros, wenn ich weiß, mein Bauchgefühl sagt, das passt, hier passt mir irgendwas nicht oder das ist nicht so, wie ich mir vorstelle, dann sage ich jetzt viel mehr Nein als davor noch.
Was heißt das konkret? Hattest du das Bauchgefühl, ich bin bei Meta, ich habe einen krassen Job, einen Traumjob, aber der Bauch sagt, das fühlt sich nicht richtig an?
Na, also da würde ich sagen, ehrlicherweise, das hat sich ganz lange super angefühlt. Wirklich. Und dann habe ich ja mir angefangen, Gedanken zu machen, wer bin ich selber, wie erzählt. Und dann hat sich das alles bestätigt. Und dann hat ja auch mein Bauch bestätigt, also nicht die Tatsache dieser Identitätsfindung, wer bin ich selber, sondern da kam dann das Bauchgefühl und hat gesagt, es ist der richtige Schritt, deinen nächsten Schritt zu machen. Also nicht Meta ist irgendwie, hat mir irgendwas nicht gefallen oder es war nicht mehr cool. Ich bin jeden Morgen in 10 Jahren, knapp 10 Jahren, bin jeden Morgen happy zur Arbeit gegangen. Also es gab keinen Tag, wo ich irgendwie gesagt habe, scheiße, jetzt muss ich heute in dieses Büro laufen. Ich hatte, glaube ich, in 10 Jahren 5 Krankheitstage, wo ich Covid hatte und nicht ins Büro gehen konnte. Also das heißt, ich habe das wirklich gelebt. Aber dann am Ende, als ich für mich entschieden habe, wer bin ich eigentlich wirklich, würde mich gern selber wiederfinden und wissen, wer ich wirklich bin, da hat dann das Bauchgefühl zugesagt, das genau ist es, das machst du und no regrets. Und genau so war es auch, war die richtige Entscheidung.
Ich würde die letzte Frage unbedingt nochmal in 2 Phasen unterteilen für die Tomorrow Community, weil es extrem entscheidend ist für unglaublich viele aus der Tomorrow Community, die am Anfang ihrer Karriere stehen und die sagen, oh, ich habe einen Traum, ich möchte auch mal bei einem der großen Silicon Valley Brands arbeiten. Du bist heute 38. Würdest du mit 20 empfehlen, zu so einer Company zu gehen? Würdest du empfehlen, dass es gut ist, zu einem Google zu gehen? Ist es gut, einmal im Leben bei einem Meta gearbeitet zu haben? Würdest du das heute 20-Jährigen aus der Tomorrow Community raten, die jetzt zuhören, wenn die die Möglichkeit hätten, bei einem der Top 5 da anzufangen, einfach mal reinzuspringen? Oder sagst du, klingt nach außen super nice, aber könnt ihr euch auch sparen?
Es kommt darauf an, was du für ein Typ bist. Und für mich als Typ war das perfekt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, da reinzuschnuppern und das zu machen und so seine Karriere zu starten. Auch hier, ich habe einen Bachelor gemacht, da habe ich mich damals bei Google beworben, hatte Bewerbungsgespräche und alles und wurde nicht genommen. Dann habe ich mir überlegt, ich will unbedingt zu Google. Mich hat Tech interessiert, ich fand die Unternehmenskultur cool, ich fand die Leute dort cool, ich habe einige Freunde dort gehabt. Ich will dort arbeiten und dann habe ich quasi meinen Master so gewählt mit Dublin, Irland, wo auch ja Google Headquarter ist und die Studiengänge und so weiter und habe alles darauf ausgerichtet, mich so zu verbessern, dass ich beim nächsten Mal reif genug und ready für dieses Interview und dann auch den Job bei Google war. Und das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht auch so ein bisschen struggelt, dass man in sich reinhört, wieder aufs Bauchgefühl, was fühlt sich für dich gut an, was willst du wirklich machen und dann einfach machen.
Und ich nehme an, wenn du erstmal so Google bei dir auf dem CV drauf hast, ist es wahrscheinlich auch einfacher, den nächsten Job bei Meta zu kriegen. Und jetzt willst du es nicht, aber wenn du jetzt wahrscheinlich woanders hingehen wollen würdest, würde natürlich jede Company wahrscheinlich sagen, okay, der war bei Google, der war 10 Jahre bei Meta, eben auch nicht 10 Wochen, 10 Monate, sondern 10 Jahre. He knows the business, kriegst natürlich auch jeden anderen Job. Hilft natürlich auf dem CV sowas zu haben. Die zweite und damit wirklich letzte Frage ist nochmal aus der Perspektive, weil du halt der King of Creator warst, wenn man dich bei ChatGPT eingibt, übrigens kommt so King of Instagram, sagt ChatGPT. Really? Ja, total. Ich habe gefragt, hey, beschreib mal Daniel bitte, und dann ist das rausgekommen. Ich hätte fast erwartet, dass du bei der letzten Frage sagst, ich würde natürlich meinem 20-Jährigen ich empfehlen, werde Creator, werde erfolgreich, mach deine Multimillions, sei diszipliniert, arbeite hart, poste jeden Tag und dann werde rich als Creator und bau deine eigene Community. Würdest du das heute 20-Jährigen jetzt aus der Tomorrow Community, die jetzt zuhören, empfehlen, in das Business reinzugehen, Creator zu werden auf Insta, auf TikTok und whatever the next Social Media ist? Oder würdest du sagen, mach was anderes?
Also auch hier ganz transparent, glaube ich, musst du der Typ dafür sein. Was ja immer noch in der dieses Klischee, dass Creator nicht arbeiten und kein Mensch weiß eigentlich, was die tun und so weiter. Das ist ja faktisch so nicht. Also die ganzen Top-Leute und die, einige davon, über die haben wir heute gesprochen, die sitzen 10 Stunden, 14 Stunden am Tag davor und überlegen, wie sie ihre Karriere voranbringen. Und ich glaube ehrlicherweise, nur so kannst du auch erfolgreich sein. Also das heißt, wenn ich jetzt den 20-Jährigen aus der Tomorrow-Community empfehlen würde, ob sie Creator werden wollen, also die müssen auf jeden Fall erstmal verstehen, dass es a fucking hard job ist. So, und dass es nicht einfach mit ein bisschen Content machen getan ist. Und wenn man dann bereit ist zu sagen, okay, ich habe verstanden, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich weiß aber auch so ein bisschen, wer ich bin, was ich sein möchte und warum ich besonders bin. Und kann es auch umsetzen, weil ich ein krasses Talent habe oder, dann give it a try. Ansonsten würde ich sagen, wenn du das alles nicht beantworten kannst, würde ich vielleicht versuchen, eher eine klassische Karriere einzuschlagen.
Tolles Learning, Daniel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank dir.
Dass es endlich geklappt hat, dass wir endlich diesen Podcast machen durften, dass du endlich sprechen durftest. Also große Wertschätzung, dass du es gemacht hast. Und ich sage jetzt schon herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Wenn dein Buch kommt, dann müssen wir noch mal podcasten. Und bin so gespannt, was du schreibst und was da noch alles bei dir entsteht.
Na, vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hier im wunderschönen Stangenland vor dieser unglaublichen Kulisse. Ich hoffe, dein Team kann das reinschneiden, dass sie das jeder einmal sieht. Wiedersehen und wieder quatschen. Vielen Dank dir, Tom.
Maxi wird das auf jeden Fall machen. Er wird uns die geilen Videos machen und hier hoffentlich noch irgendwie gute Szenen hier aus dem Stangewirt zeigen. Und wirklich auch danke an den Stangewirt, an das Team hier, Maria Hauser, dass wir dir hier sein dürfen, dass wir hier produzieren dürfen, den Podcast aufnehmen konnten. Und danke für deine Zeit, Daniel. Ja. Alles Liebe für dich, für deine Family und für alle aus der Tomorrow-Community da draußen. Interessant zu sehen, dass dieses Community-Ding immer relevanter wird, dass es nicht mehr nur um Content geht, nicht nur um Creator, sondern dieses Community. Wer Community hat, hat die Macht, kann man sagen, oder?
So ist es. Das muss man verstehen.
Vielen Dank.
Danke dir.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt. Die Tomorrow Community. See you tomorrow.